Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir nun doch wieder in so großer Zahl zusammengekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Ich möchte heute Morgen hauptsächlich 2. Korinther 12 mit Ihnen besprechen. Und dieses Kapitel beginnt in Vers 1 mit der Aussage, gerühmt muss werden. Wenn Sie die alte Elberfelder Übersetzung haben, werden Sie dieses dort nicht finden. Aber in der revidierten und auch in allen anderen wörtlichen Übersetzungen lautet dieser Satz in dieser Weise, gerühmt muss werden. Das ist wie ein Paukenschlag, der dieses Kapitel eröffnet. Der Apostel Paulus hat schon vorher sich mit diesem Gedanken des Rühmens, der Selbstdarstellung und der Selbstbeweihräucherung auseinandergesetzt. Sie wissen ja, dass es heute üblich ist, dass auch christliche Werke ihre Bilanzen in dieser Weise darstellen. Die Siege, die Erfolge, die Finanzen, nicht die Niederlage, nicht die Müdigkeit der Diener Gottes. Nicht die mancherlei Verzweiflung, nicht den Kampf, sondern der Triumph und das, was rühmenswert ist an einem Institut oder an einer Gemeinde oder Gemeinschaft. Gerühmt muss werden. In Kapitel 10, wir dürfen einmal zurückschauen, sagt der Apostel Paulus in Vers 12, wir nehmen uns allerdings nicht heraus, uns mit gewissen Leuten unter denen, die sich selbst empfehlen oder die sich selbst anpreisen, auf eine Stufe zu stellen oder uns mit ihnen zu vergleichen. Nein, sie sind unverständlich genug, sich an sich selbst zu messen und sich mit sich selbst zu vergleichen. Wir dagegen wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Arbeitsfeldes, das Gott uns als Maßstab zugewiesen hat. Ich habe gelesen nach der Übersetzung von Professor Menge und dann vielleicht auch noch ein paar Verse aus Kapitel 11 von Vers 16 an. Nochmals wiederhole ich es, niemand möge mich für einen Toren halten. Wenn aber doch, nun, so lasst euch meine Torheit einmal gefallen, damit auch ich ein kleines Loblied von mir anstimme. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht im Sinne des Herrn, sondern eben in Torheit, weil das Rühmen nun einmal an der Tagesordnung ist. Und so ist es auch noch heute. Weil so viele sich nach dem Fleische rühmen, will auch ich es einmal tun. Ihr Korinther, lasst euch ja die Toren gerne gefallen, ihr klugen Leute. Ihr haltet ja still, wenn man euch als Knechte behandelt, wenn man euch aufzehrt oder ausbeutet, euch listig einfängt, wenn man selbstbewusst auftritt, ja, euch ins Gesicht schlägt. Eigentlich heißt es, euch die Augen blau schlägt. Zu meiner Schande muss ich es gestehen, dazu sind wir freilich zu schwach gewesen. Welche Ironie, welche bittere Ironie klingt hier durch die Worte des Apostels Paulus. Aber dann beginnt er in Kapitel 12, Vers 1 mit der Aussage, gerühmt muss werden. Und nun könnte er fortfahren. Es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht der, der hört die Worte Gottes, der die Erkenntnis des Allerhöchsten besitzt, der eine Vision des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllter Augen ist. Aber so fährt er nicht fort. Wer hat dieses gesagt? Biliam, der Mischprophet, der Mann zwischen Licht und Finsternis, zwischen Prophetie und Wahrsagung, zwischen Gott und den Göttern, er hat diese Weihrauchwolke um sich herum verbreitet, ehe er dann seinen Mund öffnet und eine Mischung hervorbringt aus wirklicher Weissagung und dämonischem Ratschlag. Weihrauchwolke, Selbstempfehlung oder Empfehlung durch Gott. Das Rühmen, die Selbstempfehlung, die Selbstdarstellung will eines. Sie will die Schwachheit verbergen und die Kraft darstellen. Sie will die Armut verbergen und den Reichtum darstellen. Sie will das Nichtwissen in gewissen Fragen verbergen und alles Wissen demonstrieren, auch in der Gemeinde Gottes. Wer sagt denn noch bei schwierigen Zusammenhängen, das weiß ich nicht. Er will die Anfechtung verbergen und will vom permanenten Sieg reden. Er will seine Müdigkeit und seine innere Zerbrechlichkeit und seine gelegentlichen Zweifel verbergen und will sich in der Gemeinde als einer darstellen, der eine lupenreine, beständige Vollgewissheit im Glauben hat. Kennen wir das? Selbstdarstellung, fromme Selbstdarstellung. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in der Bergrede, wenn du fastest, in irgendeiner Weise, auf irgendeinem Feld des Menschseins, man kann ja auch in anderer Weise fasten, als dass man sich des Essens enthält. Wenn du fastest, dann sollst du dich in der Gemeinde Gottes nicht darstellen als ein Fastender, sondern dann gehe zuvor hin, salbe dein Haupt, mache dich schön und frisch, bürste deine Haare, sieh, dass du rote Wangen hast und geh in die Gemeinde Gottes, als wärest du einer, der aus dem Vollen lebt, damit du nicht erscheinest als ein Fastender. Denn der fromme Schauspieler, der sich selbst bewundern lassen will, hat seinen Lohn bei Gott dahin. Denn er hat ihn bereits in Empfang genommen, in Form der Bewunderung anderer Menschen. Selbstempfehlung oder aber Empfehlung durch den lebendigen Gott. Nebenbei gesagt, der Apostel Paulus war keiner, der rückwärts hinfällt wie Biliam und wie seine vielen Nachahmer in der sogenannten Toronto-Welle, sondern er war einer, der seine Knie beugte vor dem Vater aller Vaterschaften, so wie wir es in Epheser 3, Vers 14 lesen, in seinem wunderbaren Gebet. Zu diesem Kapitel der Selbstempfehlung möchte ich noch lesen aus Sprüche 25, Vers 6 bis 7. Brüste dich nicht vor dem König und stelle dich nicht an den Platz der Großen, der Mächtigen, denn besser ist es, dass man dir sage, komm hier herauf, als dass man dich erniedrige vor dem Edlen, den deine Augen doch gesehen haben. Nicht Selbstempfehlung, und doch sagt der Apostel Paulus, gerühmt muss werden. Aber es ist nicht nützlich, es ist nicht heilsam, es ist nicht förderlich für die Gemeinde. Aber ihr habt mich dazu gezwungen. Ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, mich zu rühmen, sagt er in Vers 11 dieses Kapitels. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch in eurer Meinung nichts bin. Aber die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Ihr habt mich gezwungen. Und was wir jetzt lesen, das müssen wir auf diesem Hintergrund sehen, dass Paulus, so wie er es ironisch sagt, zu einem Narren wird, zu einem Toren, der sich durch die Korinthergemeinde zwingen lässt, sich zu rühmen, wenn er dies auch in einer feinen, indirekten Weise tut, indem er von sich selbst spricht, wie von einem anderen, in der dritten Person, so wie der Herr Jesus, der auch immer wieder von sich gesprochen hat, in der dritten Person, der Menschensohn muss erhöht werden von der Erde, wenn er aber erhöht sein wird, dann wird er alle zu sich ziehen, an sein liebendes Herz. Und das dürfen wir glauben, nicht nur wenige Erstlinge, sondern alle, der Sieger am Kreuz. Nun möchte ich einmal den Eingang dieses Textes lesen. Gerühmt muss werden, freilich, es ist nicht heilsam. Aber ich will auf die Gesichte und auf die Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen in Christo. Vor 14 Jahren war es, ob er noch im Leibe war, weiß ich nicht. Oder ob er schon außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und dieser Mensch, von dem er bescheidenerweise in der dritten Person redet, nicht in der Ich-Form, das ist er selbst. Er selbst wurde dieser Offenbarungen und dieser Erlebnisse gewürdigt. Und nun wiederholt er den Text. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, Paulus hat nicht ein zweimaliges Erlebnis gehabt, sondern wenn er es nun noch einmal sagt, fast in den gleichen Worten, dann ist das eine Wiederholung und Ergänzung des Ersten. Das ist für die hebräische Sprache, für das hebräische Offenbarungswort typisch. Sie brauchen nur einmal in die Sprüche hineinzuschauen. Da ist es fast immer so, dass die zweite Zeile eine Ergänzung, Vertiefung und Wiederholung der ersten Zeile ist. Der Grammatiker nennt das Parallelismus membrorum, die Parallelität der Satzglieder. Nun sagt er es noch einmal. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob er im Leibe war oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechbare Worte hörte, die der Mensch nicht sagen kann oder aber die der Mensch nicht sagen darf. Es ist dem Menschen verboten, darüber zu reden. Über einen solchen werde ich mich rühmen. Über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen. Es sei denn meiner Schwachheiten. Es ist eine feine geistliche Haltung, wie er hier dieses tiefe Erlebnis, zu dem er noch von keinem gesprochen hat, in dem Briefe an die Korinther unterbringt und deren Herz er wirbt. Und diese Korinthergemeinde war ja eine Gemeinde mit allen nur denkbaren Schwachheiten, wie wir sie heute auch an den Gemeinden der Gegenwart kennen. Hohe Offenbarungen des Herrn. Er hat Worte gehört, die der Mensch nicht sagen kann. Mir hat einmal ein Bruder gesagt, das war dann das, was er später in seinen Gefangenschaftsbriefen, den sogenannten Füllebriefen, niedergelegt hat. Liebe Geschwister, das ist nicht wahr. Das waren keine Worte, die der Mensch nicht sagen darf und die Paulus im dritten Himmel in der Gegenwart Gottes gehört hat. Diese Worte sind verbal nicht umsetzbar. Es ist eine Gottesoffenbarung, die weder mit Menschenzungen noch mit Engelzungen dargestellt werden kann. Paulus erwähnt ja einmal diese Möglichkeit, das Reden mit Menschenzungen und das Reden mit Engelzungen. Das ist nicht nur dichterische Sprachform. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Es ist die Begabung für unsere Dienste und Ämter auch in den kommenden Weltzeiten, wo wir nicht nur Menschen, sondern auch Engel richten werden. Nein, über das, was er dort gehört hat, hat er niemals geredet. Ich möchte es einmal so sagen. 1. Korinther 13 spricht davon, dass selbst dann, wenn wir den ganzen Reichtum des Wortes Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes mit allem nur denkbaren Fleiß erforschen und uns darin zusammenschließen mit allen Heiligen und mit ihnen erkennen, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, und mit ihnen erforschen, das Unausforschliche und durch den Geist sogar hineindringen dürfen in die Tiefen Gottes, 1. Korinther 2, dass selbst dann dieses gegenwärtige Wissen ein Wissen im Detail ist. Wir erkennen stückweise, dass sich in der Erkenntnis der Heiligen zusammensetzt, wie ein Mosaik aus vielen, vielen, vielen tausend Steinchen und doch bleiben Lücken, wie bei einem Puzzlespiel, wo man noch Teile sucht, um es auf das Vollmaß zu bringen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, wir schauen im Worte Gottes wie in einen Bronzespiegel. Die Spiegel der damaligen Zeit waren nicht so gut wie unsere Kristallspiegel heute. Da hat man ein Bronzeblatt, ein Metallblatt aufpoliert, so gut wie es ging, und man konnte dann darin die Umrisse seines Gesichtes sehen. Aber nicht klar, nicht wie von Angesicht zu Angesicht. Ich habe euch geschrieben, sagt der Apostel Johannes, mit Tinte und Feder, aber es kommt die Zeit, da wird eure und unsere Freude vollkommen sein, wenn ich euch sehen werde von Angesicht zu Angesicht. Und das ist ein Wort auch des erhöhten Christus, der sich danach sehnt, nach diesem wunderbaren Wesenszusammenschluss. Paulus sagt, wenn aber das Vollkommene kommen wird, zusammen mit der Wiederkunft Christi, dann werde ich erkennen, wie ich jetzt schon von ihm erkannt worden bin. Das heißt, vollkommen, total, hundertprozentig. Ja, das ist wahr. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden alle Fragen, die wir mitbringen, auf unseren Lippen ersterben. Denn dieses Sehen Jesu Christi und seines vollkommenen Wesens wird uns eine solch vollkommene Antwort auf alle Fragen geben, dass wir ihn dann an jenem Tage nichts mehr fragen werden. Es ist ein Kontakt von uns zu ihm, von uns, die wir ihm dann gleichen werden, und ihm, der uns in Herrlichkeit gegenübertritt. Ein völliger Zusammenschluss. So wie ein Computer, der heute ganze Programme abruft und speichert, aber noch viel, viel wesenhafter wird es dann sein, dass das ganze Wissen, die ganze Erkenntnis Jesu Christi, die ganze Liebe Jesu, seine ganze Herrlichkeit von ihm auf uns überfließen werden. In diesem wunderbaren Wesenskontakt, da wir ihn sehen werden, wie er ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum in 1. Korinther 15, Vers 51 geschrieben steht, dass unsere Verwandlung und Entrückung geschehen werde, erstens en atomo, das heißt in einem unteilbaren Zeitstück. Ich wundere mich immer, wenn ich so die Bobfahrer sehe oder die Skifahrer, die jetzt ja wieder zusammen zugange sind, wie dann oft Unterschiede entstehen von wenigen Hundertstelsekunden. Aber ein unteilbares Zeitstück, das ist noch weniger. Und dann steht noch in einem Augenblick, wörtlich, bei einem Anblick der Augen. Und Heinrich Langenberg hat gesagt, das ist nun keine Zeitformulierung mehr, sondern dieses bedeutet jenen wunderbaren, gesegneten Augenblick, auf den wir doch hoffentlich alle warten, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Und bei diesem Anblick der Augen werden wir verwandelt werden in sein Bild und ihm gleich sein. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, wie er selbst gleich ist. Das ist das Vollkommene. wo wir erkennen werden, wie wir jetzt schon von Gott, von seinem Geiste und von Jesus Christus erkannt worden sind. Und dann werden wir auch Dinge hören und sehen, wie sie Paulus im dritten Himmel geschaut und gehört hat, welche hier auf Erden kein Mensch sagen darf. Nun wollen wir aber doch den Text auch genau anschauen. Wir wollen ja Bibelarbeit treiben, nicht nur Erbaulichkeit, dass wir ein paar schöne Gefühle mit nach Hause nehmen, die morgen wieder hin sind, sondern wir wollen auch Erkenntnis Jesu Christi mitnehmen, die uns ins Wort hineinführt und die uns bleibt. Einmal spricht Paulus bei seiner ersten Erwähnung dieser wunderbaren Offenbarung von einer Entrückung in den dritten Himmel. Und wenn er das zweite Mal von dem gleichen Ereignis redet, spricht er von einer Entrückung in das Paradies Gottes. Also muss der dritte Himmel identisch sein mit dem Paradies Gottes. Es hat Brüder gegeben, die haben gesagt, das Paradies wäre ein Teil des Totenreiches. Das kann nicht wahr sein. Allein der Ausdruck, ich wurde entrückt ins Paradies Gottes, weist uns darauf hin, dass dies nicht der Scheol, das Totenreich sein kann. Denn ins Totenreich fährt man hinab. Ins Totenreich wird man nicht entrückt. Zweitens, Füning hat in seinem prophetischen Wort, das vielleicht manche von Ihnen besitzen, in einem ganzen Kapitel darauf hingewiesen. Und wenn Sie es haben, dann lesen Sie es zu Hause einmal nach. In Hesekiel 28, Vers 12 steht von dem Licht des Fürsten und Lichtträger Luzifer geschrieben: Der du das Bild der Vollendung warest, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Natürlich nicht in jenem Brückenkopf Edens auf Erden, in dem Paradies, das Adam zunächst einmal bewohnt hat mit Eva, sondern in dem himmlischen Paradies, in dem himmlischen Eden. Und deshalb heißt es in Vers 14, du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu geschaffen. Du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Und das sind Wesen in der Engelwelt. Edelsteine, ein Bild für diese Mächte. Also Eden wieder ein Bild für die Himmelswelt, die Satan dann verlassen musste, als er hinweggeschleudert wurde aus der Nähe Gottes wie ein Blitz, nachdem er sein eigenes Wesen angefüllt hatte mit Gewalttat, wie es heißt in Hesekiel 28. Drittens. Entrückt wird man nur zur Gottesoffenbarung. Dem Überwinder, dem Sieger, wird in Offenbarung 2, Vers 7 verheißen von dem Christus: Ich werde ihm geben, dass er essen kann vom Baume Gottes, vom Baume des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ja, glauben Sie denn, dieser Baum des Lebens mit seinen lebensspendenden Früchten, dessen Blätter einmal dienen werden zur Therapie und Heilung ganzer Nationen auf der neuen Erde, dieser Baum des Lebens stünde im Totenreich? Ganz gewiss nicht. Was diese Brüder dazu geführt hat, ist die missverständliche Aussage des Herrn an den mitgekreuzigten Schächer, der ja Buße getan hat. Und dem der Herr sagte auf seine Frage: Herr, ach, gedenke doch an mich, wenn du in deiner Königswürde kommst, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann schauen Sie mal im Alten Testament nach. Dort gibt es etliche solcher Schwurformeln, die alle im ersten Satz mit einem heute enden. Vor Gottes Augen gebiete ich euch heute, dass ihr alle diese Worte des Gesetzes haltet. Das ist also eines dieser Worte. Es darf also nicht heißen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das kann gar nicht sein, denn der Christus ging ins Totenreich für 3 Tage und 3 Nächte nach seinem eigenen Wort. Paulus wurde entrückt in den 3. Himmel, in das Paradies Gottes. Nun dürfen Sie einmal das Schaubild herbeinehmen. Ich möchte dazu auch noch einiges sagen. Und Sie dürfen das dann auch zu Hause noch näher studieren. Ich habe es einmal so gestaltet, dass wir das Heiligtum Israels zugrunde legen für den Aufriss des Kosmos, so wie er auch im Hebräerbrief immer wieder gehandhabt wird. Da haben wir außerhalb des Lagers das Lager mit dem Vorhof und dem Brandopferaltar, das ist im Hebräischen der Misbeach. Dann haben wir den ersten Vorhang, dann das Heiligtum, dann den 2. Vorhang und schließlich das Allerheiligste. Wenn Sie im Heiligtum eine sehr sorgfältige Skizze des Thrones Gottes finden, dann will ich doch hinzufügen, die habe ich unserem Bruder Muhl entlehnt und in meinem Plan aufgeklebt. Ich habe nur vergessen, das hinzuzuschreiben. Außerhalb des Lagers Israel waren die Unreinen. Dort wurde der Kot vergraben, dort wurden die Leichen hingeworfen, das Aas, die Opferreste. Dorthin mussten die Aussätzigen und Sünder gehen. Sie wurden ausgeschlossen aus dem heiligen Territorium. Und so kann der Bereich außerhalb des Lagers nichts anderes sein als der Scheol, das Totenreich, oder der Tartarus, Abyssos, die Unterwelt, mit denen, die Paulus die Unterirdischen nennt, die toten Geister und Dämonen. Dort hat Christus gelitten, im Scheol, als der Bock, der dem Asasel zugeschickt wurde, in die Wüste, in das Land des Abgeschnittenseins, bis der Vater ihn dann wiederbrachte durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Auferstehung aus den Toten. Und nun ist der Angelpunkt für diesen kosmischen Aufriss der Misbeach, der Opferaltar im Vorhof. Und das muss nun der erschaffene Kosmos sein und als Zentrum der Heilsgeschichte dieser Planet Erde. Denn der Altar Gottes ist das Kreuz auf Golgatha. Der Planet Erde, ja noch enger gezogen, das Land Israel, trägt diesen Opferaltar Gottes, auf dem Jesus verblutet ist. Und dieser Planet wird ja von dem Apostel Paulus einmal ein Theatron, eine Schaubühne genannt. In jenem Wort, wir sind den Mächten und Gewalten, den Engeln und Fürstentümern ein Schauspiel geworden. Nicht nur den Menschen. Es ist die heilsgeschichtliche Schaubühne Gottes. Hier auf dieser Erde hat er das All mit sich selbst versöhnt, wie es in Kolosser 1 wörtlich heißt. Und deshalb ist die Erde wirklich das Zentrum des Universums. Nicht physikalisch gesehen, aber heilsgeschichtlich gesehen. Und das Sichtbare und das Unsichtbare des erschaffenen Kosmos gehört hierhin, in den Bereich des Lagers mit seinem Vorhof und mit dem Brandopferaltar. Kolosser 1 erwähnt das erschaffene All und unterteilt es in 2 Hemisphären, einmal in das Sichtbare und dann in das Unsichtbare, wohin auch die Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten gehören, die ja auch erschaffene Wesen sind. Die Himmel. Die Himmel sind in der Schrift immer die Weiten des Universums, die Sphären des Kosmos. Das, was die Ausdehnung ist, in 1. Mose 1, die Luther mit Feste übersetzt hat. Und dann kommt der erste Vorhang, der uns scheidet vom Heiligtum. Und dieser erste Vorhang wird gebildet nicht aus Stoff, aber auf diesem Vorhang Israels waren ja eingewebt die Cherubim der Herrlichkeit, also Engelmächte. Dieser erste Vorhang wird gebildet von den Geisterwesen, auch von den Geisterwesen der Bosheit, gegen die unser Kampf geht. Von den Fürstentümern, Gewalten, Thronen und Herrschaften, denen wir die Weisheit Gottes verkündigen, die uns aber auch trennen von dem Zugang in die eigentliche Gotteswelt. Deshalb ist diese Gotteswelt dem menschlichen Auge und auch den Teleskopen der Physiker verborgen. Es gibt keinen Zugang. Und selbst wenn sie Raketen hätten mit Lichtgeschwindigkeit, was aufgrund bestimmter physikalischer Gegebenheiten nicht möglich ist, selbst wenn sie diese hätten und fliegen könnten mit Flügeln der Morgenröte, könnten sie niemals in diese Dimensionen des Heiligtums vordringen. Die Mächte in der Überwelt sind dazwischen gelagert, gleichsam mit der Flamme des kreisenden Schwertes. Nun gehen wir in das Heiligtum. Das Heiligtum wird in den Schriften des Neuen Testamentes genannt, die Epuranioi, das heißt die Überhimmel. Meistens übersetzt die Elberfelder die himmlischen Örter. Überkosmisch, unerschaffen, transzendent. Und dazu gehört der erste Himmel und der zweite Himmel. Dort befindet sich das aufhimmlische Königtum. Dort befindet sich der überhimmlische Thron Gottes, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Epheser 1,20. Dort sitzen auch wir mit ihm im Geiste schon jetzt auf dem Thron über allen Fürstentümern und Gewaltigen. Ja, Christus selbst wird der Aufhimmlische genannt, der Überhimmlische, der im Himmel sein Dasein hat. Ja, sogar wir als Glieder des Leibes Christi werden Aufhimmlische, Überhimmlische genannt, Transzendente, weil wir sein Bild tragen. Ich habe überall die Stellen hinzugefügt. Bitte lesen Sie das einmal zu Hause gründlich nach. Dort ist auch das, was uns Hebräer 12 schildert, wo es heißt, ihr seid nicht gekommen zum Berge Sinai, sondern zum Berge Zion, jenem himmlischen Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden oder Zehntausenden von Engeln, zur Allfestversammlung, zu der Gemeinde, zu der Ekklesia, der in den Himmel verzeichneten Erstgeborenen. Hier steht überall das Wort überhimmlisch, zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Das ist gewaltig. War dort Paulus? Nein. In dem, was er erlebt hatte bei seiner Entrückung in den dritten Himmel, ja in das Paradies Gottes, wurde er mit Christus über alle Himmel hinausgeführt. Auch über den ersten und zweiten Himmel des Heiligtums. Durch den zweiten Vorhang der Lichtesengel hindurch, der Myriaden von Heiligen, Gott wohlgefälligen Lichtesengeln, die Hebräer 12 die Allfestversammlung nennt. Durch die Flamme des kreisenden Schwertes, die Gottes Wohnung trennt von seinem Thron. Und das sollten wir wissen. Der Thron Gottes ist nicht mit seiner Wohnung zu verwechseln. In 1. Timotheus 6 heißt es einmal, von Gott, dass er ein Licht bewohnt, wohin niemand vordringen kann. Auch die Engel nicht und auch der Satan nicht. Und wenn der Satan sich vor den Thron Gottes gestellt hat, dann ist das eine Stufe darunter. Der Thron Gottes gehört in die Überhimmel. Was ist nun im Allerheiligsten? Der dritte Himmel, das Paradies Gottes, das der Herr dem Schächer verheißen hat, jenem Untergrundskämpfer und Mörder. Dort ist das, was die Heilige Schrift nennt, der Himmel selbst an Klarheit, das Angesicht Gottes, die Wohnung Gottes, das unzugängliche Licht, wohin keiner der Menschen kommen kann. Dort ist Christus, nach Hebräer 9, 24. Und auch wir haben durch Christus Zugang zu dem Vater, im Geiste schon jetzt Zugang zum dritten Himmel, in die eigentliche Sphäre des unerschaffenen Lichtes der Wohnung Gottes. Dorthin wurde Paulus entrückt. Dort hatte er diese gewaltigen Offenbarungen, welche der Mensch nicht sagen kann und nicht sagen darf. Dort hat er gewiss auch wunderbare Dinge gesehen, aber das Wesentliche war für ihn nicht die Vision, nicht die Schau, nicht das, was den Augen gilt, sondern das Wesentliche war für ihn das Wort. Denn der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Auch selbst in jener Hemisphäre des Allerheiligsten, wo er Auge in Auge Gott gegenüberstand und diese Worte hörte, selbst dort hörte er Worte Gottes. Spricht er von dieser Entrückung, die er vor 14 Jahren gehabt habe, an der Schwelle des Todes. Denn wenn er sagt, ob ich noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es. Aber sein Geist war bereits vorausgeeilt, so wie wir es in dem schönen Lied gesungen haben. Zweimal betont er es, ob ich noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Das ist eine typische Formulierung für das, was wir heute nennen würden, die Todesschwelle. Das Hinübergehen in jene andere Welt. Sie wissen ja, dass von Menschen, die klinisch tot waren, vieles über diese Ereignisse berichtet wird, dass sie dieses Tunnelerlebnis haben, dass sie in ein unsagbares Licht hineinführen will, wo sie sich unbeschreiblich wohlfühlen. Mein Bruder hat kurz vor seinem Tod, er wurde dann noch einmal aus dem Tode wiedergeholt, er war schwer krebskrank, auch ein solches Erlebnis gehabt, mein ungläubiger Bruder. Und das hat ihn so erschüttert und so bewegt, dass er sagt, ich möchte fast zu dem Glauben meiner Kindheit zurückkehren. Aber diese Erlebnisse besagen noch nichts. Auch Ungläubige haben diese Übergangserlebnisse und die besagen nichts über ihr Schicksal in der jenseitigen Welt, über das, was sie dort erwartet. Es sind Übergangserlebnisse. Bei Paulus ging es noch weiter. Er wurde entrückt in seinem Geiste. Und da möchte ich Sie einmal fragen, wo gibt es denn in der Heiligen Schrift ein solches Ereignis, wo das geschehen sein könnte? Ich finde nur ein einziges. Apostelgeschichte 14, Vers 19 bis 20. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, indem sie meinten, er sei gestorben. Und nun dürfen sie nicht denken, dass die Steinigung damals so etwas war, wie wenn heute böse Gassenbuben so kleine Steine werfen oder die Palästinenser, sondern der Delinquent wurde in eine Bodenmulde, in eine Grube gestoßen und der Zeuge der Steinigung, der Hauptzeuge, nahm einen großen Stein und schmetterte ihn auf seinen Brustkorb. Ich weiß nicht, wie es hier gewesen ist. Vielleicht ging er daneben oder hat ihn nur zum Teil getroffen. Und dann kamen die anderen und warfen ihre Steine. Und dann liegt er da wie tot und sie schleifen ihn wie ein Aas zur Stadt hinaus. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und des folgenden Tages zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Das müssen Sie einmal im Atlas nachschlagen, was das für eine Route war. Das kann nur so erklärt werden, wenn es kein frommes Märchen ist. Und es ist kein frommes Märchen, dass Paulus hier die Kraft der Auferstehung Jesu erfahren hat. Und seit diesem Zeitpunkt, wo sein Geist vorausgeeilt war, an der Todesschwelle, bis in den dritten Himmel, bis in das Paradies Gottes, konnte er nur noch eins sagen: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er hatte keine Angst mehr vor dem Tod. Er hatte hineingeschaut in die Herrlichkeit aller Herrlichkeiten. Wie das zeitlich zusammenkommt mit den 14 Jahren, ist etwas schwierig. Sie sollten bedenken, dass der 2. Korintherbrief eigentlich der 4. Korintherbrief ist. Zwei sind ja verloren gegangen, sodass wir ihn zeitlich sehr schwer ansetzen können. Ich finde in der Schrift kein anderes Ereignis. Es muss dieses Ereignis oder ein ähnliches gewesen sein, wo Paulus die Todesschwelle überschritt. Lystra heißt Lösung. Ja, er wurde losgelöst von seinem irdischen Leibe, von diesem Zelthaus. Aber er kehrte wieder zurück. Ich habe Lust abzuscheiden. Das wäre weit besser. Aber das Bleiben im Fleische ist notwendiger um euretwillen, so sagte er dann. Nun wollen wir aber weiterlesen. Und auf die zweite Seite dessen kommen, was Paulus bezeugt. Ich lese den Text noch einmal mit. Ich kenne einen Menschen in Christo. Vor 14 Jahren, ob im Leibe, weiß ich nicht. Oder außer dem Leibe, weiß ich nicht. Gott weiß es. Einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er in das Paradies Gottes entrückt wurde und unaussprechbare Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf, nicht sagen kann. Über einen solchen werde ich mich rühmen. Ich bin es ja nicht. Ich kenne einen Menschen. Natürlich war er es. Über mich selbst aber werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde immer noch die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Haben wir nicht das Begehren, dass andere Menschen höher von uns denken, als wir sind und sagen und was sie von uns hören? Paulus wollte dies nicht. Und auf dass ich mich nicht durch die Überschwinglichkeit der Enthüllungen, der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn in das Fleisch gegeben, ein Engel, ein Bote, oder ein Beauftragter Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Na, das ist wahr. Große Offenbarungen, große Erkenntnis, großes Wissen, eine gewaltige Schau kann uns dazu führen oder könnte uns dazu führen, dass wir stolz werden und hochmütig und uns über die Gottesgemeinde, deren Gegenwart schwach ist, überheben. Und dazu wird so manchem dienenden Bruder ein schweres Gewicht angehängt, so wie es hier Paulus von sich bezeugt. Wir möchten gerne wissen, was ist dieser Dorn im Fleisch gewesen, der ihn immer wieder reizte. Sie wissen ja, wie das ist, wenn Sie sich einen großen Holzsplitter eingezogen haben, den Sie nicht herausbekommen. Von früh bis abend sind Sie daran und wollen ihn aus der Wunde zurückziehen. Ununterbrochen. Der Engel, der Maliak, ist ein Bote, wörtlich ein Beauftragter, hier nicht ein Lichtesengel aus der Gegenwart Gottes, sondern ein Engel, ein Beauftragter Satans, der ihn mit Fäusten schlug. Hier haben die Theologen viel herumgeraten. Sie haben gesagt, Paulus hätte Epilepsie gehabt. Das ist natürlich ein Unding. Ein Mann, der solch gewaltige Reisen unternommen hat, der solch gewaltige Leiden erduldet hat, der dreimal schiffbrüchiger war, der von der Synagoge mehrmals ausgepeitscht wurde mit 40 Streichen weniger einen, und manche Delinquenten sind daran gestorben, dieser Mann hatte keine Epilepsie. Aber das hat man gesagt, um die Erscheinung des Herrn bei Damaskus damit wegzuwischen, indem man sagen wollte, Paulus habe dort einen epileptischen Anfall gehabt. Dann hat man von seiner Augenkrankheit gesprochen. Ja, er war gewiss augenkrank. Er sagt einmal den Galatern, als ich in eurer Mitte war, da habt ihr euch nicht ekelerregt von mir abgewendet, sondern ihr hättet gerne eure Augen ausgerissen und mir gegeben, Organverpflanzung. Ihr habt mich aufgenommen wie einen Engel Gottes. Und jetzt seid ihr meine Feinde geworden. Wo bleibt denn nun eure Glückseligkeit, die ihr hattet am Anfang eures Glaubens und die euch die Irrlehrer weggenommen haben? Augenkrank war er. Und deshalb schreibt er am Ende des Galaterbriefs, seht, mit welch großen Majuskeln, mit welch großen Buchstaben habe ich euch geschrieben, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. So schreibt ein Mensch, der fast nicht mehr sehen kann oder der nur schlecht sieht. Aber wissen Sie, das ist kein Dorn im Fleisch, kein Engel Satans. Das war für Paulus kein Problem. Da kennen wir diesen Apostel schlecht. Dass er eine fehlende Brille als ein mit Fäusten geschlagen werden von der Finsternis bezeichnet. Ich finde nur eine Lösung. Dieser Mann wurde Tag für Tag und vor allem in den Nächten und bis in seine Träume hinein immer wieder von den Bildern verfolgt, die er selbst hervorgerufen hatte, als er die Glaubenden, Greise und Greisinnen, Jugendliche und Kinder in den Kerker werfen ließ, damit sie in der Synagoge den Absageschwur sprächen, verflucht sei Jesus der Nazarener, und nur auf diese Weise freikämen, und sonst gingen sie in den Tod und wurden gesteinigt, wie jener Stephanus, bei dessen Steinigung Saulus von Tarsus als Zeuge der Steinigung tätig war und dabei stand und das Angesicht des Stephanus sah wie einen Engel Gottes. Meinen Sie, er ist diese Bilder losgeworden? Das hat ihn gequält, Nacht für Nacht, Tag für Tag. Ich bin
nicht wert, ein Apostel Jesu Christi genannt zu werden. Ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen, sagt er. Eine Frühgeburt aus Israel, ja eine Missgeburt.
In 1. Timotheus 1 sagt er ab Vers 12, und ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden, verbunden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Das Wort ist zuverlässig und würdig angenommen zu werden, dass der Messias Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Größte bin. Und das Bitterste daran war, dass er den ersehnten und heißgeliebten Messias, die Hoffnung Israels, verfolgt hatte, weil er meinte, dieses diene der Ehre Gottes. Als er in jenen 3 Tagen in Damaskus blind am Boden lag, da hat er sich nur eines gewünscht, dass das jüngste Gericht beginnt. Herr, nimm meine Seele von mir, ich will nicht mehr leben. Da kam Ananias herein und sagte, indem er ihm die Hände auflegt, Bruder Saul, werde sehen. Und dann verkündete er ihn vom Herrn, ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst um meines Namens willen. Das ist schon etwas, wenn man einen ständigen Begleiter hat. Wir singen gerne, welch ein Freund ist unser Jesus. Er ist uns alle Zeit nah. Selbst wenn wir durch das Todestal gehen, ist er bei uns. Paulus hätte sagen können, ich habe noch einen anderen, der mich alle Zeit begleitet und mich mit Fäusten schlägt. Den Beauftragten Satans. Kann Gott so etwas zulassen? Kann er einen solch treuen Zeugen, ein solch auserwähltes Rüstzeug in dieser Weise peinigen? Denn eins ist uns klar, der Satan darf nichts tun, was Gott ihm nicht gestattet. Und so verstehen wir es, was in Vers 8 steht, für dieses Anliegen flehte ich 3-mal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und da steht nun ein Wort, Parakaleo, das ist das stärkste Wort für das Gebet überhaupt. Das heißt eigentlich ermahnen, herbeirufen. Er hat den Herrn zitiert. Er hat ihn herbeigerufen. Er hat ihn ermahnt. Das kannst du nicht tun. Die Last ist zu groß, wenn ich dir dienen soll. Nimm dies von mir. Ein unerhörter Weg des Gebetes. Und keiner von uns sollte dieses nachahmen. Und kein Übersetzer hat es gewagt, dieses so zu übersetzen, wie es eigentlich heißt. Ich werde hier erinnert an Moses, der darunter litt, dass er wegen seines Ungehorsams, als er den Felsen statt mit ihm zu reden geschlagen hatte, um des murrenden Volkes und um seiner Amtsehre willen, der deshalb vom Herrn die Weisung erhielt, er dürfe nicht in das Land der Verheißung kommen, in das Land Abrahams, in das Land Gottes. Ich lese Ihnen einmal 5. Mose 3, 23 bis 27, und dann werden Sie die Parallele zu Paulus schauen.
Und ich flehte zu Jehova in selbiger Zeit und sprach: Herr Jehova, du hast begonnen, deinem Knechte deine Größe und deine starke Hand zu zeigen, denn welcher Gott ist im Himmel und auf Erden, der tun könnte gleich deinen Werken und gleich deinen Machttaten? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land sehen, welches jenseits des Jordan ist, dieses gute Gebirge und den Libanon. Aber Jehova war über mich erzürnt um euretwillen, um euretwillen, und hörte nicht auf mich. Und Jehova sprach zu mir: Lass es genug sein, rede mir fortan nicht mehr von dieser Sache. Ausschluss, ich will kein Wort mehr hören. Das hat der Herr Jesus auch zu dem Paulus gesagt. Aber er hat noch etwas anderes gesagt. Vers 9 in 2. Korinther 12. Er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft wird gerade in der Schwachheit vollendet. Daher will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir zählte. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Meine Gnade reicht für dich aus. Wo vollendet sich meine Kraft am besten? In der Schwachheit. Wo vollendet sich die Liebe, sodass sie die Angst austreibt und wir Freimütigkeit haben, sogar im Blick auf den Tag des Gerichtes? In der Schwachheit. Deshalb sind viele von uns angebunden. Die Gnade reicht aus, der Satansengel bleibt. Ich kenne eine Schwester, mit der ich Abitur gemacht habe, die seit ihren jungen Jahren in schwerster Weise depressiv und leidet unter endogenen Depressionen. Andere wären verrückt geworden. Da kommen dann die Charismatiker und sagen uns: Ihr müsst nur richtig beten. Dann werdet ihr geheilt. Und wenn jemand nicht geheilt wird, wird er schnell fallen gelassen von diesen Leuten. Denn das ist der Beweis dafür, dass er nicht richtig glaubt, nicht richtig betet. Jakob wollte die Söhne Josefs segnen, Manasse und Ephraim. Und Manasse war der Erstgeborene. Und er hätte den Segen seiner rechten Hand empfangen sollen und Ephraim den Segen seiner linken Hand. Und was machte der alte Jakob? Er kreuzte seine Hände und segnete Ephraim mit seiner rechten Hand, als wäre er der Erstgeborene. Und Manasse mit dem zweiten geringeren Segen mit seiner linken Hand. Da rief Josef: Was tust du, mein Vater? Mein Vater, was tust du? Und Jakob sagte: Ich weiß es, mein Sohn. So ist das Kreuz Jesu im Leben der Gemeinde Jesu Christi, in unser aller Leben. Und auch der Vater der Vaterschaften sagt es uns, wenn wir ihn fragen: Was tust du, Gott? Was machst du mit mir? Was stellst du mit mir an? Warum hängst du mir solche Gewichte an, ohne die ich dir weit besser dienen könnte? Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Das ist das Kreuz im Leben der Heiligen. Ich möchte zum Schluss lesen
2. Korinther 4, Vers 6 bis 11. Es ist eins der Worte des Neuen Testamentes, die ich am häufigsten zitiere und die mir zum Leitwort geworden sind. 2. Korinther 4, 6 bis 11. Denn derselbe Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Was ist das für eine gewaltige Offenbarung? Wo Gott in unsere Herzen leuchtet, nicht in der Schöpfung, nunmehr in der Neuschöpfung. Und das Wort sagt, es werde Licht, so wie es Luther übersetzt, damit in diesen Herzen entstünde der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Nicht auf dem Angesicht des Mose. Als Mose vom Berge zurückkehrte, da leuchtete sein Angesicht. Das wäre doch eine Sache. Wenn wir mit dem Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes so in der Gemeinde herumlaufen könnten, so paradieren könnten, als Ausweis unserer Treue und unserer Gottesoffenbarungen und Enthüllungen. Meinen Sie nicht, das wäre Paulus lieber gewesen, als dieser ständige Begleiter Satans, der ihn mit Fäusten schlug und ihn quälte? Nichts. Paulus sagte, ich war bei euch mit Furcht und Zittern. Und er sagte im Blick auf sich selbst, die Gegenwart meines Leibes ist schwach. So wie Christus das auch sagt, von seinem Leibe der Gemeinde in der Gegenwart. Aber eines sollten Sie wissen, der Lichtglanz auf dem Angesicht des Mose ist immer wieder erlöschen. Und deshalb legte er eine Decke auf sein Angesicht, damit die Söhne Israels nicht bemerkten, dass die Herrlichkeit des Gesetzesbundes eine erlöschende Herrlichkeit ist. So deutet es der Apostel Paulus in 2. Korinther 3. Die Herrlichkeit aber des neuen Bundes ist eine bleibende Herrlichkeit, allerdings eine Herrlichkeit, die verborgen ist mit dem Christus in Gott. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber er, unser Herr, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Nun möchte ich noch kurz weiterlesen. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz, nämlich der Herrlichkeit und des Lichtglanzes der Erkenntnis Gottes, in irdenen, tönernen Gefäßen, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Oder damit es sich herausstelle, dass die überschwängliche Kraft aus Gott stamme und nicht aus uns selbst. Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend, alle Zeit das Sterben Jesu im Leibe herumtragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe sich enthülle. Meine Gnade reicht für dich aus. Das ist ein Wort des erhöhten Christus auch an uns. Wir dürfen es hören, damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir dieser Dorn im Fleisch, dieser Bote Satans, dieses schwere Leiden gegeben worden. Und damit hat Paulus sich zufrieden gegeben. Und er erlebte es, dass die Kraft des Christus sich in seiner Schwachheit vollendete, bis zu dem Tag, wo er in jene Welt heimgehen durfte, in der er schon einmal zu Gast gewesen war. Amen.